Wir haben zum Beispiel von Anfang an gesagt, dass das Aufenthaltsrecht das Integrationsgeschehen absichern sollte. Nur wenn ich Chancen habe, dass ich auf lange Zeit hierbleiben kann und das berechenbar ist, werde ich mich um die Integration meiner Kinder nun auch mit langfristiger Perspektive kümmern, was man von mir ja erwartet. Aber wenn ich nicht weiß, bin ich nach 2 Jahren noch da, wie soll ich dann ein Studium für die Kinder planen? Und deswegen haben wir sehr früh und ich denke erfolgreich mitgewirkt, dass wir heute eine ganz andere Sicht auf die Absicherung eines Einwanderungsgeschehens in rechtlicher Hinsicht haben. Wir haben die Niederlassungserlaubnis, die man üblicherweise nach 8 Jahren bekommt. Und ganz entscheidend, wir haben im Einbürgerungsrecht das sogenannte die Optionsregelung, dass also Kinder von Migranten, wo mindestens ein Elternteil auf Dauer hier lebt, dass die automatisch bei Geburt, egal welche Staatsangehörigkeit die Eltern haben, auch Deutscher wird und in aller Regel dann als Doppelstaater, also auch als Deutscher, hier aufwächst und in unserem System alle Chancen hat, die die Einheimischen auch haben.
Können Sie ein markantes Beispiel nochmal nennen, wo Hohenheim wirklich die große Politik mit beeinflusst hat? Was Sie erinnern?
Also Hohenheim hat zum Beispiel die große Politik beeinflusst, als wir Versuche, den Ehegattennachzug von Drittstaatsangehörigen, also es ging damals um Türken vor allem, es gab in den 80er Jahren den Versuch, diesen Ehegattennachzug mit einer 3-jährigen Wartezeit zu versehen. Jetzt weiß man ja aus dem Scheidungsrecht, dass 3 Jahre Trennung zur Annahme der Zerrüttung einer Ehe führen. Und so wollte Baden-Württemberg und Berlin eine Ehe von Türken beginnen lassen. Und da haben wir gesagt, das ist mit unserem Verständnis von Artikel 6 Grundgesetz, Einheit von Ehe und Familie, das für alle gilt und nicht nur für Deutsche, das ist damit nicht vereinbar, und sind mit einer Gruppe von Juristinnen und Juristen, unterstützt durch die Kirchen, vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, und da ist diese 3-Jahres-Zumutung gekippt. Und das war eigentlich so der Beginn unserer Arbeit.
Was ist jetzt? Große Koalitionsgespräche, wo brennt es da juristisch und kirchlich unter den Nägeln?
Also ich denke, eines der Themen, die ja in der Öffentlichkeit sehr kontrovers diskutiert werden, ist der Familiennachzug zu der Gruppe der sogenannten subsidiär Geschützten. Das sind im Wesentlichen die Gruppe von syrischen Flüchtlingen, bei denen man annimmt, dass das nicht zu einem Daueraufenthalt führen wird. Und wo man den Familiennachzug erneut wohl aussetzen will. Und wenn jetzt in den Sondierungsgesprächen von Härtefallregelungen die Rede ist und man sieht, wie mühsam die Verfahren ohnehin sind, dann weiß man, dass das nicht die Lösung ist. Und was in dem Zusammenhang völlig einen ernüchtert über die Qualität der politischen Diskussion, das sind die Zahlenspiele, die gemacht werden. Während die einen von 700.000 bis 800.000 Nachzugspotenzial sprechen, wenn man es nun zulassen würde, den Familiennachzug, und wir reden ja nur von Kindern bis zur Volljährigkeit und Ehegatten, also es geht ja schon mal nicht mal um die Großeltern und Eltern. Die Großeltern, während die einen von 700.000 bis 800.000 redet, das Institut, das wissenschaftliche Institut bei der Bundesagentur für Arbeit von 50.000 bis 60.000. Also was ist das für eine Diskussion, wo politisch Verantwortliche solche Zahlen haben, wo die Profis, die damit zu tun haben, nicht einmal Zahlen, die nicht einmal ein Zehntel dieser Größenordnung betreffen, benennen. Das ist unsäglich und zeigt eigentlich die Vergiftung, in der wir uns im Moment befinden. Und da sind die Kirchen, beide Kirchen mit ihren Wohlfahrtsverbänden ganz klar der Meinung, angesichts dieser Größenordnung sind da keinerlei Bedrohungs- und Überlastungseffekte aufs Ganze hin zu sehen. Man muss wahrscheinlich eher mal überprüfen, ob die Verteilungsmechanismen, die wir im Land haben, ob die vor Jahrzehnten mit dem Königsteiner Schlüssel, wie also Flüchtlinge in Deutschland verteilt werden, ob der Königsteiner Schlüssel so noch angemessen ist. Wir müssen einfach konstatieren, dass Wohnraum im großstädtischen, wirtschaftsstarken Ballungsräumen, wie hier in Stuttgart zum Beispiel, auch in München, Frankfurt, wo Wohnraum auch für die alleinerziehende Sekretärin nahezu unbezahlbar wird, ob da die Kriterien noch stimmen für die Verteilung. Weil da kommen wirklich, das muss man ganz klar sehen, Verdrängungseffekte zustande. Da muss man, glaube ich, neu drüber nachdenken. Aber das jetzt, was ohnehin strukturell ein Problem ist, im Nachzug, im engeren Familiennachzug dieser Leute aufzuhängen, ist völlig verfehlt. Da haben wir ein anderes Problem.
Ist das eine Sache, die Sie auch als persönliche Pflicht sehen, kritisch zu begleiten? Wo zwickt der Schuh auch in der Juristerei und was können Sie mit der Hohenheimer-Tagung da bewirken?
Also wir haben natürlich in Hohenheim immer darauf hingewiesen, und das ist der rechtspolitische Teil der Diskussion, dass diese Lebenslüge, wir sind kein Einwanderungsland, natürlich auch ein starkes Verwaltungshandeln der Ausländerbehörden geprägt hat. Und das sind ja diese Lebenslüge, wir sind kein Einwanderungsland. Es war gestern die Rede davon, die Kirchen haben schon seit den 70er Jahren gesagt, faktisch sind wir natürlich ein Einwanderungsland. Die Politik hat bis 2001, bis zur Süssmuth-Kommission gebraucht, um das dann mal konsensual zwischen den verschiedenen Parteien Gewerkschaften und Arbeitgebern und NGOs in Konsens zu bringen. 1955 war der erste Anwerbevertrag mit Italien. 2001 hat es, bis so lange hat es gebraucht, bis diese Lebenslüge mal beendet war. Die wirkt bis heute nach. Das Verwaltungshandeln vieler Ausländerbehörden war damals und ist teilweise bis heute vom Abwehrgedanken geprägt, was völlig kontraproduktiv ist und was uns im Konkurrenzkampf um die besten Arbeitskräfte in der Welt, und der ist im Gang, der wirft uns da ziemlich zurück. Weil man darf ja eins nicht vergessen, eine indische IT-Spitzenkraft, die sehr gut Englisch spricht, wieso soll die nochmal das schwierige Deutsch lernen, wenn sie in Australien, Kanada und Amerika ganz andere Chancen hat? Und wir werden aufpassen müssen, dass unsere teilweise schon boomenden östlichen Nachbarstaaten, wir haben Regionen in Polen, wir haben Regionen in Tschechien, die haben inzwischen Vollbeschäftigung, dass die uns nicht im Konkurrenzkampf um Arbeitskräfte, die wir alle brauchen, am Schluss noch überholen. Und das Entscheidende ist, und da haben wir ganz früh darauf hingewiesen, dass die Ausländerbehörden das Migrations- und Verwurzelungs- und Einwanderungsgeschehen mit im Blick haben müssen, bei allem, was auch Ausweisung, Aufenthaltsbeendigung betrifft. Das ist der Teil des Integrationsgeschehens, vernünftig auch rechtlich abzusichern. Da sind wir wieder am Ausgangspunkt. Wir haben zum Beispiel eine enge Kooperation mit den beiden Hochschulen für öffentliche Verwaltung in Baden-Württemberg, weil wir sagen, wir müssen den Studierenden schon jetzt nicht rechtstechnisch, sondern was die ganze Migrationshistorie und was die soziologischen Zusammenhänge und was die politischen Zusammenhänge betrifft. Wir müssen den jungen Leuten da ein bisschen schon zu Beginn ihres Arbeitslebens schon eine Orientierung geben über die Normalität. Weil eins ist klar, da brauchen wir uns nichts vormachen. Migration, wir brauchen es. Wir haben unsere, gesamt gesehen, unsere ökonomischen Vorteile. Nehmen Sie nur die Situation in Stuttgart. 40% der Stuttgarter Bevölkerung hat Migrationshintergrund. Eine Bevölkerung von 600.000. Rechnen Sie mal 40% weg. Das sind 240.000 Menschen. Die Stadt wird ja nicht mehr funktionieren.
Eine Arbeit, an der Sie noch dran sind, das Verhältnis zum Islam und den Muslimen zu verbessern?
Ja, und das ist ja mit der Polarisierung, die von der Türkei zurzeit ausgeht, enorm erschwert worden. Also wir haben gesellschaftlich eine Eintrübung des Islambildes durch all das, was jetzt mit Köln und anderen Orts verbunden ist und wo jedes Ereignis, das mit Gewalt, vor allem Gewalt gegen Frauen, mit Übergriffen zu tun hat, sofort unter der Brille angeguckt wird, war es schon wieder ein Muslim. Ein junger Muslim aus Nordafrika, da hat sich ja, was 2001 mit den Anschlägen in New York begonnen hat, da hat sich ja ein Islambild verdüstert und jetzt noch durch die Polarisierung, die durch die Einflussnahme Erdogans auf unsere, einen Teil unserer Verbände hier stattfindet, dass es immer schwieriger wird, aber es hilft ja nichts. Wir brauchen in Deutschland, und da helfen so Streitereien, gehört der Islam zu Deutschland oder gehören die Muslime zu Deutschland, das sind Haarspaltereien für mich. Es ist klar, wir haben 4-5 Millionen Muslime im Land, ein großer Anteil sind inzwischen schon Deutsche, das wird hier bleiben. Wie gehen wir auf Augenhöhe miteinander um? Und wie gelingt es uns? Und das ist eines meiner Hauptanliegen. Wie gelingt es uns, diese Herkunftsorientierung, die seit 50 Jahren besteht, und da bringen wir uns ein, unbeeinflussbar von Staatsformen und Staatslenkern, die nicht unsere sind. Und ich glaube, da müssen wir mithelfen, dass in dieser ganzen Verdüsterung eines Islambildes das nicht verloren geht, dass der Islam, der in Deutschland lebt und angekommen ist, im ganz Wesentlichen ja nicht von diesen Skandalen geprägt ist. Mir ist völlig klar, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abseits, soll es aber beschreiben, dass ein Religionslehrer, eine Religionslehrerin, die katholischen Religionsunterricht gibt, katholisch sein muss. Aber dass hier eine Treppe zu putzen ist, wie es in der Vergangenheit war, die nur von einer Katholikin geputzt werden darf. Und weil wir die nicht mehr kriegen, Beschäftigungsfirmen, Reinigungsfirmen angestellt, beauftragt werden, um dann Muslime dann doch unsere Treppe putzen zu lassen. Also da machen wir uns ja selber was vor.
Abschließend vielleicht, wo stehen wir in diesem ganzen Bild, dieses große Vorhaben, wir schaffen das, wir wollen das schaffen. Wo stehen wir da?
Naja, wir haben Konjunkturen, das gab's in den 80er Jahren. Anfang der 80er Jahre hatten wir eine große Flüchtlingszuwanderung. Wir hatten Anfang der 90er durch die Grenzöffnung nach Osten nochmal eine große Zuwanderung. Diese Konjunkturen, die hatten wir öfter mit all den restriktiven Reaktionen darauf, weil das ist eine klare Geschichte, wenn die Zahlen hochgehen, gehen die Begrenzungsvorschläge auch hoch, logischerweise. Und jetzt sind wir seit den letzten 3-4 Jahren wieder in so einer Situation, dass das Flüchtlingsthema natürlich absolut vorne dran ist, medial vermittelt natürlich noch mal mehr dramatisiert wird, das ist auch klar. Ich sage Ihnen, als wir vor 8 oder 9 Jahren hier Tagungen hatten, wo die Flüchtlingszahl, die jährliche, bei insgesamt 20.000 lag oder so, da hat das Thema nahezu keine Rolle gespielt. Höchstens auf europäischer Ebene hat man sich über Harmonisierung unterhalten. Aber das waren eher akademische Themen. Das galt als im politischen Nahbereich als nicht relevant. Jetzt hat es wieder eine Hochkonjunktur. Das wird sich, wenn nicht ganz andere Dinge, die jederzeit passieren können, eintreten, das wird sich wieder verändern. Wir können im Moment nur froh sein, dass es in der Ukraine nicht zu weiteren politischen Verwerfungen gekommen ist. Dann wären wir nämlich eine unmittelbare Nachbarregion.